Echte Männer reden. Der Podcast mit Rüdiger
und mit Jan.
Hallo, liebe Menschen. Es ist der bei uns beiden hier der 9. Februar 23. Und Jan, ich habe gehört, wir sind spät dran. Wir wollten uns früher treffen. Du hast einen ganz abenteuerlichen Abend hinter dir. Es ging um Leben und Tod.
Ja, es ging um Leben und Tod oder die Fantasie davon. Ich bin gerade noch mit dem Hund beim Tierarzt gewesen, weil wir Sorge hatten, dass er sich beim Streit mit einem viel, viel größeren anderen Hund verletzt hat.
Ist ein Rüde, ne? Mit dem Hund, mit dem du im Krankenhaus warst?
Ja, genau.
Also zweifellos. Also
nicht Krankenhaus, Tierarzt, also nicht in der Tierklinik. Aber es war zweifellos eigentlich ein aussichtsloser Kampf. Und es hatte auch was mit dem Geschlecht zu tun, ja.
Ja, typischer Fall männlicher Selbstüberschätzung. Der, nur weil der, was war's? Ein Rottweiler oder womit hat er sich angelegt?
Labrador.
Labrador. Und euer Hund ist so Dackelgröße, ne?
Ja, ein bisschen größer. Ist ein 8 Kilo schwerer Havaneser.
Ja, guck.
Also für einen Havaneser schon sehr groß.
Ja.
Aber ich glaube, das überschätzt er sich manchmal auch selbst.
Hund und Frauchen und Herrchen sind wohlauf?
Ja.
Ja, Gott sei Dank.
Alle wohlauf. Also
ja.
Frauchen ist gerade arbeiten, aber ist auch
wohlauf. Jans und mein Termin hat sich dadurch 2 Stunden nach hinten gezogen und ich habe hier natürlich schwitzend ausgeharrt, wie denn wohl die Kampfeshund-Geschichte ausgeht und bin jetzt äußerst erleichtert. Hatte dadurch Zeit, Jan, mich ein bisschen vorzubereiten
ja,
und hab mir in der Zeit nochmal eben schnell alle unsere Podcast-Folgen angehört. Kurzweilige Unterhaltung, gibt ja schon ein paar. Und habe gemerkt, dass wir ganz viel über Männlichkeit, Männer, Krisen, Gefühle, Aggressionen, Gewalt und so weiter und so fort gesprochen haben. Aber ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen Grundlagenarbeit betreiben. Und ich würde heute gerne mit dir über Sex reden.
Ja.
Also im professionellen, wir können auch, also jetzt im professionellen Kontext. Ach, egal was man sagt, es klingt zweideutig.
Ja, genau.
Ja.
Ich glaube, das hat auch was mit dem Thema zu tun und auch mit Männlichkeit und Sexualität.
Und letztlich geht es bei Sexualität ja grundsätzlich auch, finde ich, um biologische Aspekte und die bilden in gewisser Weise auch die Grundlage für, warum wir uns mit dem ganzen Bums, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter
Die
und so
Bums.
Fort, hast du auch gemerkt, ne? Also mit dem ganzen Thema Geschlechtlichkeit überhaupt auseinandersetzen. Genau, also wir, unser Podcast heißt Echte Männer reden und wir beide sind, ich bin mir gar nicht bei dir so sicher, aber ich assoziiere mal, ich für meinen Teil bin ein biologischer Mann. Ich glaube, du auch, Jan?
Ja.
Ja, das
würde ich jetzt so sagen.
Stimmlage und Bart haben darauf hingedeutet. Ja, wie steigen wir ein? Jan, hast du direkt eine sozialwissenschaftliche Theorie am Start, die wir als Grundlage all unserer Überlegungen in den Ring werfen? Oder soll ich noch ein bisschen aus meinen Vorbereitungen, während Wotan ums Überleben gekämpft hat, berichten?
Also ich hätte natürlich ein Modell, aber ich bin gespannt, was du sonst noch an Überlegungen angestellt hast, ehrlich gesagt.
Genau, also die Überlegung ist ja tatsächlich zu Recht, wird ja wirklich unheimlich viel darüber diskutiert, über Gerechtigkeitsdebatten, die ja sehr viel am sich auch am Geschlecht festmachen. Und wir haben in der letzten Woche ja sehr viel über den männlichen Habitus gesprochen und auch an so Dogmen, Kriterien, was von Männern erwartet wird. Ne, Männer müssen immer stark sein, sollen keine Gefühle zeigen. Und letztlich gibt es solche Erwartungen ja auch an Sexualität gebunden. Also erstmal, wenn man über Sex spricht, den intimen Akt zwischen zweier Menschen. Aber gleichzeitig bietet das ganze Thema Sexualität hier überhaupt die Grundlage, dass wir uns mit dem Thema Männer und Frauen auseinandersetzen.
Ich war auch gerade beim Habitus, ne, weil da geht es ja um so eine Schnittstelle zwischen Körperlichkeit und Sozialisation oder Körperlichkeit und ja irgendwie auch Werten, die jetzt zur Sozialisation dazugehören. und Verhaltensweisen und Wahrnehmungen, die wir einfach so ungefragt übernehmen, ohne sie ganz zu reflektieren. Und
Ja. Und SL.
das bietet ja sehr, sehr viel, also es bietet sehr viele Anknüpfungspunkte, ne? Und der erste Anknüpfungspunkt, der mir da immer einfällt bei männlicher Sexualität, sind halt die Zuschreibungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Also es gibt ja einen, als männliches Geschlechtswesen sind wir ja damit mit den Zuschreibungen konfrontiert oder auch mit den Vorstellungen unterwegs, dass wir immer können müssen, immer Bock haben müssen, auch immer nur das eine wollen. Ne? Das ist ja manchmal auch eine Zuschreibung, die ja auch nicht immer stimmt. Ne? Also als ich so Jugendlicher war, als ich so 16, 17 war, und auch ja, eigentlich auch früher schon, habe ich das schon mitbekommen, gerade hier, als die Ärzte den Song rausgebracht haben, Männer sind Schweine. Das ist
Ja.
ja eigentlich total ironisch gemeint, ne? Aber ich habe den halt damals auch ernst genommen, so in meiner Mannwerdung. So, ach, wie Männer sind Schweine. Und das war eine der deutlichsten Zuschreibungen, die ich so erlebt habe damals. Aber ich glaube, es geht natürlich auch um etwas anderes dabei. Bei
Ich
dem.
bin, hast du denn bei dem Lied Männer sind Schweine an dich gedacht oder so wie ich tatsächlich, Männer sind Schweine, ja, die anderen Männer. Also ich nicht, aber die anderen Männer sind halt so.
Irgendwie schon. Also ich habe gedacht, es gibt halt Männer, die Schweine sind, ne? Und ich habe es nicht verstanden, warum ich eins sein sollte.
Ja.
Immer eher so. Also so sicher, ja, die anderen Männer sind Schweine, ich ja nicht, war ich jetzt nicht. Mich hat es eher verunsichert.
Ja. Als ich in den 2 Stunden, die ich auf dich hier mit Tränen in den Augen gewartet habe, saß und mich eingelesen habe in die Materie, habe ich gemerkt, mir schwirrte nachher ganz schön der Kopf, weil diese Dimensionen der Sexualität, der männlichen Sexualität, sind so vielfältig, ne? Also mit dem kleinen Wortwitz am Anfang geht es ja schon los. Einerseits ein Thema, was uns als Mensch, als biologische Wesen prägt, natürlich auch in unseren Bedürfnissen, ne, über unsere sexuellen Bedürfnisse, aber ja auch mit unserem Wunsch nach Intimität, Zuneigung, Wärme und Liebe zu anderen Menschen. Das sind ja auch alles Anteile von Sexualität. Bis hin natürlich auch diesem männerspezifischen, grenzüberschreitenden Verhalten, die ja manchmal auch so triebhaft begründet, so biologistisch triebhaft begründet werden. Ne? Männer könnten sich nicht beherrschen, ne? Das läge halt in der männlichen Natur und. Da gibt es so viele, ja auch so viele Diskurse, Diskussionen, und habe echt gedacht, wir müssen mal gucken, wo wir anfangen, weil ich glaube, das wird nicht die letzte Folge zum Thema sein. Dafür macht das Thema ja auch viel zu viel Spaß. Und du, ne, also es ist ja erstmal ein lustvolles Thema und gleichzeitig total schambehaftet, ne? Du erlebst es an der
Ja.
ganzen Sprache, ne? Also wir müssen jetzt hier beim Podcast schon aufpassen, ne, dass man nicht das F-Wort sagt oder das andere F-Wort sagt oder was auch immer, weil da allein schon über Sprache ganz viel Bilder auch entstehen, die zum Teil auch ja, mit Abwertungen verbunden sind.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja ich finde, das ist die große Krux, dass etwas so Intimes, du hast ja gerade von Scham gesprochen, ist ja ein schambehaftetes Thema. Und Scham ist ja auch ein Gefühl, das etwas beschützen will. Ja, das zeigt ja an, da gibt es etwas, was es zu schützen
Ja.
gilt. Und ich finde, bei Sexualität, das ist ja sowas Individuelles und sowas Sensibles, Intimes, aber auch was Wertvolles. Ne? Ich glaube, es gibt wenig andere Bereiche, die wo oder was das leibseelische Wohlbefinden ausdrückt, also was Psyche und Körper miteinander verbindet.
Genau. Ja. In unserer Weiterbildung steigen wir auch in einem unserer Seminare mit einem Modell ein, um das, finde ich, ganz gut deutlich macht. Ich weiß wie immer nicht oder wie so oft nicht genau, wer es entwickelt hat. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich aus verschiedenen Strömungen entstanden, aber wo es erstmal darum geht, auch sich zu ordnen in diesem ganzen Wirrwarr der Sexualitäten. Kannst du dich noch erinnern, aus? Das war aus so einem DTV-Atlas, haben wir das, glaube ich,
Ja,
übernommen. Das fand ich sehr gut.
der Name, den hatte ich auch auf irgendein Plakat geschrieben, da müsste ich jetzt in die Dokumentation gucken.
Ja.
Aber ich fand das sehr anschaulich, weil das, ne, wenn wir von Sexualität sprechen oder von Geschlechtlichkeit mal ein bisschen größer gedacht, dann sind wir ja häufig mit so mit Zuschreibung männlich und weiblich unterwegs auf verschiedenen Ebenen oder auf verschiedenen Dimensionen.
Ja.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, wenn man uns jetzt sieht, hört vielleicht auch, ne, aber vor allem, wenn man uns sieht, dann ist es schon eher offensichtlich, dass wir halt Männer sind, biologisch gesehen. Und
Genau. Ja.
das ist also die erste, die allererste Dimension, bei der man sagen kann, es gibt halt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, also chromosomal. Ne? Ja, in einem XY-Chromosom, daran kann man das festmachen. Das Spannende finde ich aber dabei, es bleibt auf vielen Ebenen da auch immer noch ein Kontinuum. Ne? Jetzt haben wir beide einen Bart, jetzt
Ja.
haben wir auch so ein Erscheinungsbild. Also wenn ich jetzt gerade unsere Bilder hier miteinander vergleiche, ich habe einen breiteren Unterkiefer. Du versteckst deinen gerade hinter Mikrofon.
Hier ist er. Hier ist er, der Unterkiefer. Guck doch.
Und das sind ja phänotypische Merkmale, wo ja Leute sagen können: Ja, klar, hier Mann, Frau, ist der Unterschied ja sehr klar. Aber
Ja.
gibt ja auch noch die so Sachen wie den Testosteronspiegel. Ne? Also ne, das Sexualitätshormon, das Sexualhormon, Testosteron ist bei Männern dann. Ne, es ist höher als bei Frauen, wobei
Ja.
beide ja beide Hormone haben, nur bei Männern ist es eben höher. Und ich glaube, unter Männern gibt es da ja auch Leute, die haben einen höheren Testosteronspiegel und manche haben permanent wenigeren oder
Genau.
niedrigeren Testosteronspiegel. Also auch wenn es da eigentlich eine Eindeutigkeit gibt, gibt es dazwischen auch irgendwelche, also auch ein Kontinuum. Und es gibt eben auch, Entschuldigung, es gibt eben auch Menschen, die beide gonadalen Geschlechtsmerkmale haben. Ne? Also.
Wenn du, bevor du gleich unseren intelligenten, aber vielleicht doch nicht allwissenden Zuhörern das Wort gonodal erklärst, wenn du singst, du bist ja auch Musiker, ne? Welche Stimmlage singst du denn?
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich ja kein ausgebildeter Sänger bin, aber ich glaube, irgendwas zwischen Bariton und Tenor.
Ah, okay, ich hätte jetzt tatsächlich eher so zwischen Bariton und Bass gesagt, während
Okay.
ich ja die Leute, die uns mithören, wahrscheinlich schon mitkriegen, dass meine Stimme ein bisschen höher ist als deine. Also das sind ja tatsächlich Kriterien, die uns alle wirklich zu individuellen Wesen machen. Und das ist aber ja das, wo ich glaube, viele Menschen, die sich jetzt mit dem Thema nicht so viel auseinandersetzen, aber ja trotzdem irritiert sind, wenn ich sag mal so, in der Debatte es irgendwie dann auch selbstverständlich benannt wird, ich kann mir meine Pronomen aussuchen und ich kann jetzt sein, was ich will. Ne? Wenn ich wenn ich ein biologischer Mann bin, kann ich aber auch eine Frau sein. Also ich will das gar nicht bewerten. Ich wünsche jedem, dass er das sein kann, was er sein will. Aber es kommt halt alles auch mit einem Preis. Also ich bin halt auch biologisch begrenzt, ohne das jetzt zu bewerten, genau wie du das gerade gesagt hast. Ich komme mit biologischen Merkmalen auf die Welt. Ich habe mal geschaut, man kann das schön unterteilen. Es gibt drei englische Begriffe, die das gut beschreiben. Das eine hast du gerade schon benannt, nämlich eben das biologische Geschlecht oder im Englischen Sex. Dann gibt es noch Gender und Desire auf Englisch, kommen wir gleich noch zu, wo man halt sagt, die Kriterien, das chromosomale Geschlecht, nämlich XY, XX-Chromosom, mit den entsprechenden hormonalen Verknüpfungen, inneren Geschlechtsorganen, äußeren Geschlechtsorganen und eben auch dem gonadalen Geschlecht, wo du vielleicht noch einen Satz zu sagen kannst, ist in der Regel eindeutig. Das heißt, das können wir nicht wählen, sondern wir kommen erstmal so zur Welt.
Ich glaube, das gonadale Geschlecht sind ja die inneren Geschlechtsorgane, ne? Also wir können zum Beispiel auch, es gibt Menschen, die gonadal eine Frau sind, also eine Gebärmutter haben und eine Vulva, innere äußere Schamlippen und so weiter haben, dann fehlen aber so die äußeren Merkmale oder Geschlechtsmerkmale wie Brüste und
Okay,
haben dann eine
ja.
Gesichtsbehaarung. So, das sind dann die äußeren Geschlechtsmerkmale oder die sekundären.
Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen uns auch nicht vertiefen. Wer es besser weiß, kann uns gerne schreiben an emr-podcast@skmv.de.
Googeln die
Aber
doch eh alle heutzutage.
ja, googeln Sie alle. Habe ich auch schon gemacht, aber ich habe die Erklärung hier jetzt auch nicht so genau gecheckt. Aber ich finde das eine wichtige Erkenntnis, die manchmal im Diskurs leider zu kurz kommt. Also selbst wenn ich mich entscheide, mein biologisches Geschlecht zu verändern, kann ich das nie aufholen. Also es geht ja einfach nicht. So, ich kann Anpassungsleistungen machen, ich kann Hormone nehmen und so weiter. Also ich kann mich annähern, aber werde nie als Mann ein Kind zur Welt bringen können und als Frau weiß ich nicht, was Männer Einzigartiges können, was Frauen nicht können. Also das funktioniert einfach. Es funktioniert einfach nicht. Ich werde als biologische Frau kein Kind zeugen können. So. Und da sind halt einfach tatsächliche reale Grenzen aufgezeigt, die ja überhaupt auch, glaube ich, dazu führen, dass wir oft in dieser Zweidimensionalität denken. Es gibt Männer und Frauen. Und an dieser Stelle ist es auch richtig, denn das ist in der Regel eindeutig. Also ich glaube, wir reden da von einer Quote von, ich weiß es nicht, aber irgendwie 99,8%. Gibt es ja auch nicht so viele Untersuchungen, müsste man ja bei allen Menschen auf der Welt mal gucken, ob das eindeutig ist. Und der Rest sind halt Mischformen, da spricht man von Intersexualitäten, das sind halt genetische Spielweisen tatsächlich, die sind natürlich auch real und die passen dann tatsächlich nicht in diese Zweidimensionalität. Der nächste Punkt, den ich dann entscheidend finde, ist, dass ich ja an dieser noch Zweidimensionalität, an diesem bipolaren Kontinuum eben auch die sexuelle Orientierung ableitet, die sich ja eben auch festmacht, dass die allermeisten Menschen, ich sag mal so, wenn sie merken, dass sie sexuelle Wesen sind, dann fängt ja irgendwie so zwischen 12, so mit 12, 13, 14 mal an, dass man merkt, huch, da passieren plötzlich Dinge, wenn ich andere Menschen sehe, die natürlich auch mit der Geschlechtlichkeit zu tun haben. Nämlich wenn ich eben heterosexuell bin, dass ich plötzlich merke, dass diese weiblichen Attribute mich ansprechen. Oder wenn ich homosexuell bin, ich merke, dass mich als Mann die männlichen Attribute ansprechen. Oder halt, ich merke, das ist gar nicht so wichtig. Aber auch da spielen ja Aspekte wie Alter, Erscheinungsbild und so weiter und so fort alles eine Rolle. Das mag auch damit zusammenhängen, was uns in dieser Zeit vorher die Gesellschaft auch so sagt. Ne? Du als Junge bitte hast gefälligst Mädchen zu lieben und du als Mädchen gefälligst Jungs. Aber auch meine schwulen Freunde, die ich kenne, die allermeisten sagten irgendwie irgendwann, ich wusste das. Also ich wusste, was ich begehre. Und ja.
Ich finde, dass ich finde, das machen sich auch Leute, die das nicht verstehen wollen, oder die oder eine Homophobie macht es sich ja dann sehr einfach zu sagen, es ist ja biologisch evolutionär Schwachsinn, homosexuell zu sein, denn dann kann man sich ja nicht fortpflanzen. Ich glaube, mit dieser Gründung, mit diesem rationalen Ding rennen sehr, sehr viele Menschen in der Gegend rum, um diese Abwertung rational zu begründen, die ja Schwachsinn ist, ne? Genauso wie, ich glaube, du hast mal gesagt, es gibt ziemlich viele Untersuchungen, bei denen man eigentlich immer hypothetisch so unterwegs ist, dass man alles aus evolutionären, steinzeitlichen vorzivilisatorischen Gesellschaften
Genau.
ableiten kann. Aber niemand hat da mit einer Kamera gesessen und das alles gefilmt. Wir wissen es nicht.
Genau.
Diese Hypothesen, die wir da spinnen mit evolutionärer Psychologie und so, da hatte ich irgendwann ein Seminar in der Uni zu. Das ist ja Quatsch. Also, das
Ja.
ist ja eine Tautologie, das ist nicht wissenschaftlich.
Das ist halt eine Tautologie, lieber Jan.
Eine Tautologie ist eine Hypothese, die sich nicht beweisen lässt.
Genau. Und das ist ja das Spannende, dass einerseits wird auf die Biologie verwiesen, ne? Also es ist ja eben nicht normal, ne? Und gleichzeitig wird aber ausgeblendet, dass in der, also wird ja aufs Tierreich verwiesen und die wildesten Vergleiche angestellt.
Ja, und selbst im Tierreich gibt es Homosexualität.
Ja, erstmal das, aber dahinter steckt ja vor allen Dingen erstmal die Erkenntnis, dass sich um Gottes Willen im Tierreich nicht alle Lebewesen fortpflanzen. Also weil sie aus verschiedensten Gründen nicht, ne, weil sie nicht genetisch nicht stark genug sind oder. Also, oder weil es
Ja.
halt ein stärkeres Männchen gibt.
Ja, genau. Und dann wäre es auch beim, also wir waren jetzt bei dem bei der Dimension von, ne, Sex. Wir wären jetzt bei Desire, ne, beim
Genau,
der
bei Begehrlichkeiten.
Begehrlichkeit und auch bei der allerersten Dimension. Ne. Es gibt halt unfruchtbare Menschen. So,
Genau.
da hat sich
Und
die.
das ist ja dann wieder der biologische Anteil,
Genau.
dass die Natur sich überlegt, Leute, wir machen das nicht über jeder soll sich hier mit jedem fortpflanzen, sondern wir machen das über die Menge und hoffen mal, dass in der Summe am Ende was Besseres bei rauskommt als vorher, ne? Da sind wir ja tatsächlich auch schon wieder bei sehr philosophischen Fragen, also bei Lebenssinn und Sinn von Evolution, aber Leben will sich fortsetzen und hat sich ja mit der menschlichen Spezies, die als einzige mehr oder weniger gescheit über sich selber nachdenken und reflektieren kann, ja wirklich was sehr Einzigartiges entwickelt. Deswegen hinken auch diese Vergleiche in die Tierwelt an der Stelle, finde ich.
Ja, und das finde ich ja aber auch geil, weil das ist ja dann eine Art und Weise, etwas rational zu begründen, was ja wieder normativ ist, ne? Also wir nehmen uns
Ja.
oder wir müssen dieser Norm von Rationalität genügen, um Homophobie zu verifizieren. So, das ist ja
Ja.
voller Bullshit.
Ja. Ja, und es ist ja tatsächlich auch, also da sind wir ja tatsächlich dann auch bei einem anderen Teil von Sexualität. Es geht ja eben nicht nur um die Fortpflanzung. Also ich bin mir sehr sicher, zumindest in Deutschland oder ich von mir aus auch in meinem Bekanntenkreis, in deinem wahrscheinlich auch, bei euch vielleicht auch, liebe Zuhörer, die allermeisten schlafen nicht ständig, haben nicht ständig Sex, um sich fortzupflanzen, sondern aus anderen Gründen. Nämlich weil es einfach Spaß macht, weil es eine tolle Form von Intimität ist, weil es ganz viel mit Kontakt, Nähe, Liebe und Gefühlen zu tun hat. Und auch da steht die Fortpflanzung in der Regel nicht im Mittelpunkt. Und das ist ja auch, was die meisten Menschen erstmal umtreibt. In einer spezialisierten Gesellschaft wie unserer geht es ja erstmal nicht darum, Sex zu haben, um sich fortzupflanzen, sondern eben um Nähe zu spüren, nicht alleine zu sein und auch diese tolle Erfahrung, Sexualität mit jemandem zu teilen.
Und diese Gemeinsamkeit, die wir da erleben können oder die jeder Mensch, jedes Paar erleben kann, was eine Beziehung ja nochmal auf eine andere Stufe heben kann, die
Ja.
findet in dem, wie Sexualität in der Öffentlichkeit suggeriert wird oder verkauft wird, ja überhaupt keine Rücksicht. Also ich weiß nicht, ob du damals die du hast bestimmt auch die Bravo gelesen.
Ja, natürlich.
Ja, und also mein Eindruck ist, ich habe sie nämlich auch gelesen und das war so Mitte, Ende der 90er Jahre und da wurde dieser Beziehungsaspekt sehr in den Vordergrund gestellt. Und zurückblickend fand ich das sehr fürsorglich von dem Dr. Sommer-Team. Der Herr Dr. Sommer, der sich ja immer wieder verändert hat, mal eine alte Frau, mal ein älterer, lächelnder
Tja.
Herr, hat das ja finde ich, sehr fürsorglich gemeint wahrscheinlich, ne? Weil das, was sonst so suggeriert wird in den Medien an Sexualität, ist ja, es gibt ja dieses Wort heteronormativ, ne? Dass genau diese festgefahrenen Geschlechterrollen, diese Zuschreibungen, ja, festgefahren werden.
Genau. Und da sind wir ja dann an dem dritten Teil. Wir haben jetzt gesagt, es gibt das biologische Geschlecht, es gibt die Begehrlichkeiten, also Desire, dass wir uns zu einem in diesem Kontinuum der Männern und Frauen ja in der Regel auch geschlechtlich irgendwo hingezogen zu fühlen in so einem homosexuellen Kontext. Und dann gibt es ja genau der Teil, über den wir schon ganz, ganz viel gesprochen haben, nämlich eben den Teil des Gender, also des Genders. Welche Erwartungen sind denn daran geknüpft? Und da geht
Ja.
es ja tatsächlich um so Sachen wie, was du vorhin gesagt hast, wir beide haben einen Bart, haben eine etwas tiefere Stimme, sind biologisch Männer. Ich bin auch noch 1,92 groß und kräftig, ne? Dann schwingen da noch so Erwartungen. Also die ganzen Bilder, die da noch mitschwingen, ne, dass ich irgendwie meine Frau beschützen muss und Baumstämme durch die Gegend werfen und also keine Ahnung, ne, und das sind ja diese Bilder, wo die wirklich, wirklich in der Lebensrealität überhaupt keine Daseinsberechtigung haben, weil da ja wirklich jeder seinen individuellen Lebensweg geht, der ihn zu dem einzigartigen Individuum macht, der er nun mal ist im Rahmen seiner Geschlechtlichkeit, ne? Aber das wird halt ganz, ganz viel zusammengeschmissen.
Ja,
Ne? Von der, Entschuldigung.
wird zusammengeschmissen und auch anerzogen. Also
Genau.
die, ich glaube, es gibt sehr viele Männer, sehr viele junge Männer, die Sexualität medial vermittelt bekommen haben, sich das vielleicht auch selber geholt haben. Ich meine, wir haben damals die Bravo gelesen. Ich glaube, heutzutage gucken Jungs mit 14 ihren ersten Porno im Internet. Und das nicht nur einmal, sondern das ist ja permanent verfügbar. Also Sexualität wird ja kapitalisiert, ne? Das verkauft sich gut.
Genau.
Also ich meine, wir müssen ja diese Sex-Sales-Geschichten, das ist ja auch aus den 90er Jahren, ne? Dass man da auf den Trichter gekommen ist oder noch älter. Also jede Fernsehzeitung hatte damals eine hübsche Frau im Bikini. Und das
Ja.
hatte nicht mit dem Fernsehprogramm zu tun, sondern einfach nur, damit man das kauft.
Pamela Anderson war irgendwie in den 90er Jahren jede Woche auf irgendeiner
Ja,
Fernsehzeitung
Cindy Crawford
drauf.
und Pamela Anderson haben sich abgewechselt.
Ja,
Das war dann
ja.
auch dieses, das sind ja beides blonde oder ja, blonde oder dunkelblonde, schlanke, große Frauen. Und das ist ja jetzt sogar als in diesem kleinen Ausschnitt von dieser großen Dimension von dieser Desire-Geschichte, ne, ob man jetzt auf männliche Männer steht, auf weibliche Männer, auf männliche Frauen oder auf weibliche Frauen, das ist das ja, da ist das nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, der da bedient wird eigentlich.
Absolut.
Ich kenne so viele Männer, junge Männer, die sagen, boah, eigentlich finde ich diese vermittelte 90-60-90-Nummer voll langweilig. Also ich
Ja.
mag Frauen mit einem mit noch größerer Oberweite oder mit einer schmaleren Hüfte oder was auch immer.
Sprichst jetzt von dir selber.
Also ja, der Witz, den du gerade gemacht hast, das war halt ein blöder Spruch, aber ja, auch ich selber gehe jetzt nicht
Ja.
unbedingt auf den 0815-Scheiß.
Genau. Man braucht da ein bisschen was, ich würde sagen, was Besonderes. Aber letztlich ist es ja der Realität. Also bei diesen Sprüchen, du hast in den 90er Jahren diese Zeitung gehabt. Und das hat, glaube ich, mich, also ich habe mit Freunden und Freundinnen gar nicht so viel drüber geredet, aber ich glaube, das setzt ja alle tierisch unter Druck. Und ich kann mich noch erinnern, selbst in der Bravo, die ich auch gelesen habe. Ich hatte auch noch andere Zeitungen mit, ja, andere Geschichte, können wir ein andermal drüber reden. Also selbst in der
Aus dem
Bravo
hohen Norden.
gab es eine Seite in der Zeit, da haben sich junge Leute in meinem Alter, 16, 15 bis 18-Jährige, nackt fotografiert. Also es war nichts Pornografisches, sondern die haben halt nackt Foto von sich gemacht. Und die sahen alle toll aus. Also die sahen, hatten alle schöne Körper. Ich meine, ich würde mich auch nicht bei der Bravo melden, wenn ich nicht irgendwie, ach, ich mache da mit. Ich habe mich immer gefragt, wer macht da mit? Das waren halt so jedermann und jeder Frau, die da mitgemacht haben. Aber das waren genauso, wie du sagst, alles irgendwie schlanke, gut proportionierte Jungs und Mädchen. Und was dazu geführt hat, dass wir natürlich alle, ich zumindest, immer verunsichert war. Ich war ein bisschen übergewichtig als Jugendlicher, habe auch erst spät eine Freundin gefunden. Ich war immer so bester Freund, Gesprächspartner. Und natürlich fragst du dich dann auch, stimmt was mit mir als Junge nicht? Ich sehe nicht so aus wie die Jungs, aber den Mädchen geht's ja genauso. Und ich weiß nicht,
Ja.
wir beide sind jetzt in einer Beziehung. Wir haben beide nicht Pamela Anderson und Cindy Crawford, also ich geheiratet, lebe nicht mit denen zusammen, aber das sind wunderschöne, ich spreche mal für mich, ich finde meine Frau wunderschön. Und die entspricht nicht dem Pamela Anderson-Ideal. Das ist auch gut so. Und ich sehe auch nicht aus wie David Hasselhoff, Brad Pitt oder John Connery. Ich sehe halt auch aus wie ein normaler Typ. So, und da muss man ja auch mal irgendwie gucken, dass man auch den Realitätscheck besteht. Weil wir kriegen die Menschen, die aussehen wie die Mädels in den 90er Jahren auf den Fernsehzeitungen, die sind halt auch einfach in der Menge begrenzt. Aber das sind die Bilder, mit denen wir groß geworden sind.
Ja, das sind ja die Bilder, mit denen wir groß geworden sind und denen viele in diesem System hegemonialer Männlichkeit hinterherlaufen. Also ich glaube, Christian Lindner, der fährt ja Porsche, ist Wirtschaftsminister und hat nicht umsonst ein Model geheiratet. Also ich glaube, ein kleiner Teil spielt da auch eine Rolle, dass das in seinem Männerbild drin ist. Ich meine, der ist jetzt nicht da, über jemanden zu reden, ist immer doof.
Ja, also Christian, wenn du wie die anderen Millionen Menschen in diesem Land unseren Podcast hörst, melde dich gerne bei uns, stell das klar, dann
Genau.
folgt eine entsprechende Entschuldigung, wenn der Jan mit seiner Hypothese da falsch liegt. Ja, aber das ist ja genau ich hoffe, wir haben das gut erklären können, dieses Dreiergestirn Sex, Desire, Gender, etwas, was ständig durchmischt und vermischt wird, wo ich auch Gefahren sehe. Du hast einmal gesagt, einmal diese konservative Schiene, die halt auch mit so viel Homophobie, Schwulenangst, Schwulenfeindlichkeit agiert, die halt so drauf beharrt, es gibt Männer und Frauen und das ist alles so, wie es ist und das ist schon gut, so alles andere ist Gender-Gaga. Es gibt die Seite und es gibt aber ja auch die andere Seite, die so ein bisschen, also die ich auch nicht ungefährlich finde, die so ein bisschen prophezeit, du kannst sein, was du willst. Wo ich denke, ja, du kannst sein, was du willst. Und wenn du anfängst, Hormontherapie zu machen, Operationen durchzuführen, geschlechtsangleichende, jeder, der davon überzeugt ist, dass es ihn glücklich macht, soll das machen. Und das sind ja wirklich harte Eingriffe auch in den eigenen Körper, also in die eigenen biologischen Grenzen, in die wir haben. Und ich glaube, es gibt viele Beispiele, gute Beispiele, wo diese Entscheidungen wirklich zu einem erhöhten Lebensglück geführt haben. Aber ich glaube auch, dass der Diskurs darüber, hey, du kannst jetzt sein, was du willst, wenn man da nicht wirklich sich schlau macht, gut informiert und gut beraten ist, manchmal auch in komische Sackgassen führen kann und so Sehnsüchte weckt. Ne, wenn ich jetzt von mir spreche, ich bin jetzt ein biologischer Mann, dass man in so Gedanken kommt, ja, wenn ich ein Mädchen wäre, dann wäre alles besser oder alles anders oder alles leichter. Und die Garantie haben wir halt auch nie, dass es dann irgendwie anders wäre.
Nee, das nicht. Aber ich hänge jetzt gerade noch an dem Gedanken, dass du gesagt hast, du kannst sein, was du möchtest. Das hat ja auch zwei Seiten, ne? Oder es kommt ja aus zwei Richtungen. Das eine ist ja, sich so zu beschreiben oder so zu leben, wie man sich fühlt, ne? Wenn ich jetzt ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, das will ich ja sowieso nie, aber die Idee, dass wir ein männlich gelesenes Wesen sind und nicht ein Mann, ne? Also dass dass Geschlechtlichkeit eine eben mehr ist als Mann, Frau, schwul, hetero. Es gibt ja auch noch Bisexualität und so weiter. Das ist ja die eine Sache, ne?
Ja.
Es gibt ja dieses Wort, das jetzt mittlerweile dafür steht, ist ja, glaube ich, queer, ne? Also alles, was nicht cis ist, also ein biologischer Mann, der heterosexuell ist und so lebt wie
Ja.
ein Mann, alles andere ist eben queer. Und es gibt den Teil, wo wir sein können, wo wir oder was wir wollen, wo wir uns Schönheitsoperationen unterziehen, um eben noch weiblicher oder noch männlicher zu sein. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Also natürlich, jede Operation ist krass, auch wenn man sich also geschlechtlich umoperieren lässt, finde ich dann auch total krass. Aber dieses einem Wert hinterherlaufen, also nicht einer
Ja.
Identität, sondern einer Bewertung,
Ja. Ja.
das hat ja dazu geführt, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das mal nachgoogeln möchtet, die Anzahl der tödlich verlaufenden Operationen bei Frauen unter 30 ist sehr rasant angestiegen, weil es ein bestimmtes Verfahren gibt. Ich glaube, das heißt, es ist irgendwas am Hintern, dass man den Hintern aufpolstert mit Silikonkissen oder sowas. Und das ist halt ziemlich gefährlich und da sterben sehr viele junge Frauen dran. Und das ist dann die
Krass.
Kehrseite davon.
Ja, genau. Und ich hoffe, ich meine, die uns schon ein bisschen länger kennen, hoffe, haben auch das Vertrauen in uns. Es geht uns gar nicht darum, das zu bewerten, was jeder Einzelne tut, aber sich ja tatsächlich die Folgen anzuschauen, ne? Also auch wenn man sich jetzt entscheidet, geschlechtsveränderte Operationen zu machen, da finden Amputationen statt. Also das sind ja krasse Eingriffe, die wirklich sehr, sehr gut überlegt, begleitet und vorbereitet sein müssen. Und ich freue mich für jeden Menschen auf dieser Welt, wie gesagt, der durch Maßnahmen dieser Art seine Identität, seiner Psyche angepasst hat und dann zufriedener ist. Es hat natürlich einen Preis und es ist auch mit Gefahren verbunden, ne? Es ist eine gefährliche Reise, auf die man sich da begibt.
Das ist ja ein ziemlich hohes Risiko, was Leute auf sich nehmen. Und in diesem Fall sind es ja dann Frauen, die einem Ideal hinterherlaufen, das halt Männer gemacht ist, ne? Das ist schon
Ja,
dramatisch.
und das ist es ja. Es gibt ja erfreulicherweise, also unter dem Begriff queer, wir machen jetzt keine Sprache. Analyse, dafür bin ich auch gar nicht tief genug in der Materie drin. Also erstmal finde ich es ja super, dass es überhaupt eine Bewegung gibt, zu der ich mich auch zähle, die sagt, ey, es bringt nichts irgendwie in diesem starren, Männer sind so, Frauen sind so zu denken, sondern es gibt viel, viel mehr und wir wollen uns von diesen Stereotypen nicht einengen lassen. Sehe ich ja genauso. Ich freue mich ja auch, dass ich, auch wenn ich vom Erscheinungsbild sehr, sehr, sehr männertypisch aussehe, mich eben auch nicht an den ganzen Quatsch halten möchte. Aber gleichzeitig dient ja genau diese Zweidimensionalität, auch was du gerade sagtest, wenn man sich entscheidet, sich davon zu befreien, geht es eben wieder doch darum, einem bestimmten Bild nachzujagen, also oder nicht nachzujagen, sondern eben das andere zu erfüllen. Also Frauen, die wie ein Mann sein wollen, wollen danach auch wie ein Mann aussehen und wie ein Mann gelesen werden. Und sie wollen dann auch Mann sein. Also auch da spielt ja die Bipolarität und die Biologie wieder eine Rolle.
Ja, das würde ich jetzt pauschal so nicht sagen. Also ich glaube, es gibt auch noch ganz viel dazwischen. Natürlich gibt es, ich glaube, diese Beispiele sind auch sehr populär, wo oder in denen sich Frauen und Männer dann genau zum Gegenpol gewendet haben.
Ja.
Und ich glaube, mittlerweile hat sich das in vielen Köpfen oder vielleicht in manchen Szenen oder man sagt ja Communities mittlerweile auch sehr aufgeweicht, Gott sei
Ja, das
Dank.
glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. Und es ist ja tatsächlich genau dieses, naja, einerseits haben wir die Sprache, ne, wo wir viel drüber, wir haben es jetzt auch schon mal gesagt, als was will ich denn gelesen werden? Sprache dient aber ja in der Regel auch einfach dazu, Wahrnehmungsprozesse zu vereinfachen. Und wenn ich mich aber dann auch sprachlich immer wieder erst absichern muss, ob ich denn das, was ich
Ja.
sehe, ich sehe eine Frau mir gegenüber und in meinen Schubladen und meinen Bewertungen denke ich eine Frau und nutze das dann, um irgendwie in Kommunikation
Ja.
und Beziehung zu treten. Und dann wird das schon grundsätzlich in Frage gestellt. Also nicht in Frage gestellt. Also selbst das muss man dann wieder erstmal irgendwie diskutieren. Dann wird es natürlich auch schnell sehr kompliziert.
Ja, und
Also.
ich glaube, dass diese Komplexität von Diskussionen, die finden ja auch in, ich glaube, das sind ja Randbereiche statt, die wir ja brauchen, um das alles ein bisschen
Ja.
zu verschieben, ne? Die Normalverteilung wiegt sich halt in irgendeine Richtung und ja, da geht es dann halt hin.
Genau, und liebe Zuhörer, wenn ihr auch manchmal denkt, Mensch, das mit den ganzen gelesen werden, was sind deine Pronomen, das ist ja alles sehr kompliziert und komplex. Das liegt einfach meiner Einschätzung nach daran, dass wir da wirklich mitten im Diskurs sind, genau wie du das gerade sagst, Jan, zwischen Gruppen, die nicht bereit sind, mehr diese Geschlechterklischees so anzuerkennen und natürlich dann auch sprachlich, ich sag's mal im positiven Sinne, eskalieren, um das halt auch sichtbar zu machen, wie viel da auch an Stereotypen ganz normal wirken. Und das ist ja keine Realität, also keine Realität im Sinne von, also es wird ja über Sprache versucht, Realität zu erzeugen. Und das ist ja ein Diskurs, in dem wir uns da mittendrin befinden. Ne? Deswegen gibt es da auch keine, glaube ich, einfachen oder klaren Antworten drauf.
Ja, und ich habe so die Hoffnung oder ich vermute, dass der Effekt davon sein wird, dass sich insgesamt die Toleranz ein wenig mehr durchsetzen wird an Geschlechtsentwürfen. Ja, dass die, ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren nicht mehr Mann und Frau sagen, sondern andere Bilder haben werden von Mann und Frau, die nicht mehr so
Das
starr sind.
denke ich auch. Und da geht es auch gar nicht um richtig oder falsch, sondern einfach auch um Komplexität. Also weil Sprache dient ja tatsächlich auch der Komplexitätsreduktion. Und von daher, glaube ich, setzen sich dann tatsächlich auch eher praktische Lösungen durch. Und es macht aber ja gleichzeitig genau, wir sind jetzt an dem einen Ende angekommen, aber auch tatsächlich, also an dem einen Ende der Debatte angekommen. Wir reden über queer, über geschlechtlich gelesen zu werden. Aber ursächlich dafür ist ja tatsächlich auch wieder dieser Wahrnehmungsprozess, dass eben, auch wenn wir da bei der Biologie bleiben, der Großteil der Menschen sich biologisch eindeutig zuordnen lässt und der Großteil der Menschen eben auch, was die Heteronormativität betrifft, sich eindeutig verhalten. Also ich habe mal so, nur mal die Frage, auch wo die Zahlen herkommen, aber ich habe die Zahlen im Kopf, circa 70% der Menschen sind heterosexuell, 10% homosexuell und 20% bisexuell mit verschiedenen Vorlieben. Sind, glaube ich, 100 in der Summe, wenn ich mich nicht verrechnet habe. So, also so grobe Überschneidung und da, also auch das ist, wenn man da wieder ein bisschen biologisch argumentieren will, macht ja biologisch auch Sinn. Also wenn sich eine Spezies grundsätzlich fortpflanzen will, dann macht es ja auch schon Sinn, biologisch. Also Heterosexualität ist ja biologisch sinnvoll, so, ne? Aber daher kommen natürlich auch diese Bilder. Und was ja tatsächlich das Fatale ist, wenn man dann sagt, das ist die Mehrheit der Fälle, Aber zu sagen, und das ist ja dann, wo wir auch berechtigt Kritik machen, das ist der einzige richtige Weg. Das ist ja immer dann das Fatale.
Ja, und noch fataler ist es ja, also finde ich, dann diese Heteronormativität auf Praktiken zu übertragen. Also ich hatte jetzt gerade den Gedanken im Kopf oder die Erinnerung an einen Film, ich glaube, der heißt Die Wutprobe. Kennst du den?
Ja,
Oder ist das
ich
die
kenne den.
Wutprobe oder ist das nicht? Ist das ein,
Die
nee, das ist.
Wutprobe ist doch so ein, nee, doch, das ist ja, ich glaube,
Nee,
mit
das
Ben
ist ja mit Adam,
Stiller.
nee, genau, mit, nee, mit Adam Sandler, aber der ist das gar nicht.
Okay.
Ich meine einen Film mit Robert De Niro, der spielt einen Mafia-Boss und der hat Panikattacken, weil er wahrscheinlich auch depressiv ist oder so, weil in dieser sehr hegemonialen Männer-Mafia-Welt kann man auch mal depressiv werden. Und er hat dann Kontakt zu einem Therapeuten und der Therapeut, ne, spricht mit dem, therapiert den und irgendwann erzählt er dann von seiner, halt auch von seiner Sexualität, ne? Also jetzt
Ja.
im amerikanischen, es ist ein amerikanischer Film, geht jetzt nicht so sehr ins Detail, aber dann fragt er, ja, und dann hat ihre Frau ihre Kinder ins Bett gebracht und haben sie danach geküsst oder, weiß ich nicht, beim Geschlechtsakt geküsst. Und er hat gesagt, was? Nein, ich küsse doch nicht meine Frau auf den Mund, mit dem sie meinen Sohn geküsst hat. Dann bin ich ja schwul. Und diese, also das ist die, fand ich, als ich den gesehen habe, wird jetzt gerade nochmal deutlich, das ist so eine ultra krasse Übersteigerung von Heteronormativität in
Wenn
so
jemand,
einem
liebe
Kontext.
Zuhörer, wenn jemand von euch weiß, wie der Film mit Robert De Niro, Adam Sandler, dem Therapeuten und der Mafia heißt, schickt uns bitte eine Nachricht.
Genau.
Ja. Ich erinnere mich tatsächlich auch an, also an den, an, ich dachte jetzt direkt an die Sopranos. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Da geht es auch darum, dass ein Mafia-Boss bei der Therapeutin landet, weil er mit seinem Mafia-Dasein eben überfordert ist und tatsächlich natürlich auch an diesen heteronormativen Dingen scheitert. Und das ist aber ja tatsächlich bei Sexualität genau, wo wir am Anfang auch drüber gesprochen haben, diese Fantasien, diese Stereotypen, die da dranhängen, wenn ich ein heterosexueller Mann bin, dass ich dann halt Dinge darf oder nicht darf. Also ich darf, also ich darf ich darf keine Männer attraktiv finden, also das Thema Homophobie und was du halt auch sagtest, eine gewisse sexuelle Performance abzuliefern. Also wir hatten früher bei uns im Freundeskreis auch immer so viel dumm rumgelabert und da gibt es dann so Sätze wie, ich weiß nicht, der ist mir noch im Gedächtnis geblieben, ja, wenn meine Freundin oder meine Frau mit mir schlafen will, mich kannst du nachts wecken. Und wo ich denke, was ist das für ein absurder Satz eigentlich? Also ich bin im Tiefschlaf und also was stecken da für Bedürfnisse und Fantasien hinter? Ne? Einmal so diese Sache, ja, ich kann immer, jederzeit, ne, auch wenn ich im Tiefschlaf bin. Und ich für meinen Teil in meinem Leben Erfahrungen gemacht habe, wo ich merke, also, ja, woran ich jetzt gerade denke, ist, dieses irgendwie, wenn ich einen Film sehe, wo die Leute irgendwie sturzbetrunken sind und danach irgendwie noch in der Kiste landen miteinander. Wenn ich an, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, wenn ich an mich persönlich denke, ja, das war immer scheiße. Immer, ne? Etwa, es, du fühlst nicht mehr richtig was. Also,
Ja.
und das mag jetzt auch vielleicht mein Einzelfallproblem gewesen sein, dass ich betrunken leider nicht gut sexuell performen kann. Aber das war für mich schon, für mich tatsächlich so ein Überlegen, stimmt was? Also da fängst du schon an, als Mann zu sagen, ja, stimmt denn was nicht mit mir? In den Filmen und sonst, die können immer alle. Oder die Freunde, die da in den Clubs unterwegs sind. Ja.
Ja, das sind eben genau diese Zuschreibungen, finde ich. Also, und es geht ja noch eine Nummer krasser, dass, ne, wenn 14-jährige Jungs sich Pornos angucken, Da ist die, also ich finde, das ist ja noch eine Stufe drüber. Das sind ja dann nicht nur Bilder, in denen man sieht, wie es sein könnte, ne, oder ne, die ganze Geschichte darum, sondern da geht es ja auch sehr, sehr explizit um Praktiken, ne,
Ja.
und was ein Mann zu machen hat und
Und wie die
was
Männer
eben nicht.
auszusehen haben.
Ja.
So, also genauso wie die Frauen nicht aussehen im realen Leben wie in den Filmen, sehen die Männer ja auch nicht so aus. Ne? Also das ist immer, da ist ein gerader, langer Penis zu sehen, der irgendwie endlos lang mit ganz vielen Frauen performen kann, performen kann, performen kann und scheinbar Spaß daran hat.
Ja, und es hat halt immer diesen Dominanzcharakter,
Ja.
ne? Meinte ich vorhin bei dem Film, ne, dass der Typ, den Robert De Niro spielt, da er mit solchen Bildern unterwegs ist. Also es gab da noch irgendwie in dem Film noch diesen Satz, ein Mann darf nicht unten liegen oder sowas. Ist ja
Genau.
auch also dieses. Also Männerwelten sind ja mit Verboten durchsetzt und ich finde, wenn das dann auch Sexualität betrifft, also ich irgendwie, da ist ja eine Grenze erreicht, ne? Also ich meine, ich mache ja auch jeden Scheiß mit, aber da, spätestens da sollte man sich mal darüber Gedanken machen, ob man dann ja noch in dem der richtigen Norm folgt oder der gesunden. Weil das ist, ich
Ja.
finde, sonst nehmen wir uns halt was, ne? Also
Ja.
da sind wir ja genauso wie, wie verschieden die Geschlechtlichkeitsentwürfe sind oder Entwürfe von Geschlechtlichkeit, gibt es halt auch unterschiedliche Vorlieben und die hat halt niemand zu bewerten. So.
Und genau, und das,
Es sei denn,
was halt
sie haben Präferenzstörungen und stehen auf Praktiken, die anderen schaden. Ne? Da muss man dann
genau.
schon
Genau.
Abstriche machen.
Und was halt lustvolle Sexualität ausmacht, ist einen Menschen oder von mir aus auch zwei, drei, vier Menschen zu finden, mit denen man offen kommunizieren kann, was man mag, was man braucht, was man sich wünscht und diese Kommunikation herzustellen. Das ist, glaube ich, ganz oft eine große Herausforderung, ne? Und es ist ja, ich merke, wir sind jetzt schon gerade auf meine Uhr geguckt, schon nur 50 Minuten im Gespräch. Also ich glaube, über Pornografie können wir noch eine Folge machen, über männliche sexuelle Intimität eine Folge, über sexuelle Erwartungen eine Folge, weil es so vielfältig ist. Und natürlich auch über dieses ganze Thema männliche sexuelle Grenzüberschreitungen ist ein großes, wichtiges Thema, die, glaube ich, zum großen Teil auch ja genau diesen Stereotypen und diesen Hypothesen, was Männer sexuell können müssen und was ihnen auch in Anführungszeichen, was sie glauben, was ihnen zusteht. Ne? Also gibt es ja auch Bewegungen, die eben sagen, die Aufgabe der Frau sei es, den Männern auch sexuell zur Verfügung zu stehen. Ne? Also, wo ich jetzt mal ausdrücklich sage, ist natürlich riesiger Bullshit, aber diese Dynamiken gibt es natürlich auch. Ne? Und
Ja.
es gibt immer Leute, die sowas, die das glauben. Die, also, ne, ja, so über Flirt-Coaches und weiß ich nicht, also wo es wirklich nur um Manipulation geht, um irgendwie jemanden abzuschleppen.
Ja,
Ja.
also an die Zuhörer da draußen, wenn ihr an einen Flirt-Coach geratet, oder wenn ihr glaubt, ihr braucht da Hilfe, bevor ihr für sowas ziemlich viel Geld ausgebt, wendet euch lieber an einen Berater aus dem Netzwerk Echte Männer reden.
Ja, oder direkt an Jan.
Oder genau.
Ja, also denn letztlich, also Sex ist was Wunderbares, auf jeden Fall, aber letztlich glaube ich, ich sage jetzt bewusst, glaube ich, das Ausleben einer lustvollen Sexualität ist ein Ausdruck von Intimität mit Menschen, die uns am Herzen liegen. Und das ist, ja, das ist der zentrale Aspekt davon. der uns als Menschen irgendwie auch prägt, gesehen zu werden, gefühlt zu werden, auch in unseren, ich sag mal so, in unserer körperlichen Fehlbarkeit, also liebe Menschen, alle, die keinen Adonis-Körper und 90 Körper haben, also auch so geliebt zu werden, wie man ist und so begehrt zu werden, wie man ist und da einen Menschen zu finden, ganz gleich, ob Mann, Frau oder irgendwas dazwischen, das ist eines der größten Geschenke, die wir im Leben haben können. Ja.
Ja.
Gute einleitende Schlussworte, oder Jan?
Ja.
Ja,
ich finde
vielleicht
auch,
noch.
wir haben das, also wir können jetzt noch ganz viele andere Punkte aufmachen. Du hast gerade gesagt, wir sind schon 50 Minuten dran. Aber es lädt ja auch ein für andere, für weitere Folgen.
Ja, ihr müsst jetzt vielleicht auch einfach zu Hause, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freundinnen, Freunden hört, könnt ihr jetzt auch einfach weiter diskutieren. noch mal überlegen, was
Oder
ihr.
euch in den Arm nehmen.
Oder euch einfach mal in den Arm nehmen. Was euch bei unserem gefährlichen Halbwissen heute begeistert oder abgeschreckt hat, lasst es uns gerne wissen. emr-podcast@skmev.de freuen wir uns immer über konstruktive Kritik, Shitstorms und Meinungen und Glaubenssätze. Wir reden einfach über die Themen, wie wir darüber denken. Wir kennen die Wahrheit auch nicht, wenn es sowas überhaupt gibt. Ich glaube, das war ein guter Einstieg heute. Also so zu diesem ganzen Thema, also tut mir leid an alle, die jetzt enttäuscht sind, die sich gefreut haben, boah, Sexualität, jetzt reden die beiden nur über das Tüt und Püt und haben wir jetzt nicht gemacht, holen wir dann nach. Aber da gibt es auch einschlägige Seiten im Internet, wo man sich, was das angeht, sonst auch noch weiter informieren kann.
Gut.
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 Jan, hast du noch einen, ich weiß, du hast ja einen krisenreichen Abend hinter dir, hast du noch ein paar schlaue, abschließende Worte, während ich den Jingle gleich hier hochfahre?
Du kannst den Jingle gleich hochfahren. Ich kann das oder würde das gerne nochmal betonen, dass in einer ehrlichen oder authentischen, achtsamen Sexualität, glaube ich, sehr viel Zufriedenheit und Glück liegt. Und jedem wünsche, dass er sich dafür sich sorgt, auch für sich einsetzt. Das klingt jetzt ein bisschen krass, weil das ja ein sehr intimes Thema ist. Aber mit seinem Partner, seiner Partnerin ins Gespräch kommt und im Kontakt ist.
Ja, das klingt gut. Lieber Jan, dann fahre ich den Jingle erst jetzt hoch, denn das waren ja noch sehr rührige Worte, wie ich fand. Ich werde mir auf jeden Fall, werde gleich immer auf jeden Fall mal bei Netflix gucken, welche Robert De Niro-Filme da laufen, weil da habe ich jetzt auf jeden Fall richtig Bock, mir den nochmal reinzupfeifen.
Ich mir gefallen, ne? Also die Probe war es nicht.
War es auch ein mehr typischer Film.